Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Und wir haben ereignisreiche Wochen hinter uns beim VfL. Und bevor wir aber darauf gucken, gucken wir erstmal auf die Ergebnisse der anderen VfL-Teams. Und da hat die U19, die ja jetzt, wie ihr wisst, von einem anderen Trainer übernommen wurde, weil Heiko Butscher jetzt erstmal Cheftrainer ist, 3:1 gegen den 1. FC Köln gewonnen. Die U17, die jetzt auch von einem anderen Trainerteam oder Trainerinnen-Team trainiert wird, hat 1:3 gegen den FC Köln verloren. Die erste Frauenmannschaft hat 2:0 gegen Bielefeld gewonnen und die zweite Frauenmannschaft hat 4:2 gegen Union Bergen gewonnen. Also eigentlich bis auf die U17 von den unteren Teams alle recht erfolgreich. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, ein bisschen Rotation bei den Trainerteams in den Nachwuchsleistungszentren oder im Nachwuchsleistungszentrum, was schlichtweg daran liegt, dass Thomas Letsch entlassen wurde nach dem Köln-Spiel. Die letzte Folge ist ja ausgefallen aus diversen Gründen. Wäre natürlich viel zu erzählen gewesen. Thomas Letsch ist entlassen worden nach der Niederlage in 2 Minuten gegen den FC. Vielleicht dazu erstmal, es wurde ja viel dazu geschrieben, Tobi. Ist vielleicht ganz gut, dass wir jetzt mit ein bisschen Abstand drauf gucken. Wie bewertest du die Entlassung?
Ja, also ich finde, sie war richtig, auch wenn sie wehtut. Also es ist sehr schade um den Menschen Thomas Letsch, um den Typen Thomas Letsch, auch um seinen Co-Trainer Jan Fieser, der auch immer einen sehr coolen und ja, begeisterten Eindruck gemacht hat. Hat, glaube ich, im Nachhinein auch auf Instagram noch ein paar ganz nette Worte dazu gefunden. Also sehr schade um die beiden Menschen, dass der Verein sie, sag ich mal, erstmal weggeschickt hat, von ihren Aufgaben entbunden hat. Aber ja, nach dem Spiel gegen Köln, wahrscheinlich, wenn das Spiel 1-1 ausgeht, wäre er noch Trainer. Je nachdem, was auch jetzt gegen Heidenheim dann passiert wäre, kann man natürlich auch nur mutmaßen. Aber es war folgerichtig. Ich glaube nicht, dass, also oft ist ja bei Trainerwechseln so der Punkt, der hat die Mannschaft verloren, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber er hat einfach wiederholt denselben Fehler gemacht und dadurch auch dazu beigetragen, dass die Mannschaft das Spiel nicht über die Zeit bekommt. Natürlich haben dann auf dem Platz Spieler den Fehler gemacht und nicht er selbst, aber es war einfach irgendwie klar, dass die Entwicklung jetzt ja mit ihm nicht plötzlich viel besser sein wird. Und insofern fand ich es richtig.
Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also du hast ja schon die Fehler angesprochen, die Thomas Letsch wiederholt gemacht hat. Was immer kritisiert wurde, waren die Wechsel, die du jetzt auch genannt hast. Und das war ja wirklich Hauptthema. So hast du dir unendlich viele Spiele vergeigt. Das fing ja schon viel früher an. Gegen Augsburg hat er es dann mal schon auf seine Kappe genommen und hat gesagt, er hat da viel raus gelernt aus den Wechseln. Und dementsprechend war dann das Spiel gegen Köln noch mal ein Ticken schlimmer. Erstmal, dass man nicht nur unentschieden gespielt hat, sondern verloren hat in der Nachspielzeit. Dann natürlich, dass es gegen den direkten Konkurrenten um den Abstieg ging. Und zu guter Letzt, dass es halt einfach nochmal dieselben Fehler waren wie gegen Augsburg, wo er ja gesagt hat, daraus hat er gelernt. Und da muss man halt sagen, ja, also wenn man immer wieder dieselben Fehler macht und wirklich beweist, dass man lernresistent ist, dann bringt's halt nichts. Dann steht man sich da ein bisschen selber im Weg. Du hast auch schon angesprochen, menschlich und wahrscheinlich fachlich einer der besten Trainer, die man die letzten Jahre irgendwie beim VfL hatte. In der Kombination, der sich dann aber trotzdem aus welchen Gründen auch immer zu sehr auf seine Ideen versteift hat, die dann nicht funktioniert haben. Man hat es ja auch schon am Anfang der Saison gesehen, wo dann sehr lange an der Dreierkette festgehalten wurde. Kaum hat man das geändert von Dreier- zu Viererkette, hat es funktioniert und man hat Siege eingefahren. Dementsprechend jetzt, ja, hat Letsch ein bisschen selber an seinem Stuhl gesägt. So, wie du auch schon gesagt hast, die Mannschaft wird da nicht verloren haben. Und die Mannschaft hat zwar ja wohl gesagt, wie man das aus Medienberichten entnehmen kann, dass sie einen neuen Impuls brauchen, aber trotzdem wird er die jetzt nicht komplett verloren haben und die hätten auch den Weg mit Letsch weiter, wären sie weitergegangen. Aber jetzt ist es halt so, jetzt steht an der Seitenlinie Heiko Butscher, der über die emotionale Schiene kommt, man hat das schon gemerkt. Und da das eigentlich bei seiner Antritts-PK ganz gut gemacht hat, im Gegensatz zu Fabian und Lettau, die ja da im Fragenhagel waren von den anwesenden Journalisten.
Ja, ich meine, also die Entlassung wurde ja meines Wissens Montagmorgen kommuniziert.
Ja, ungefähr. Irgendwie so war das. Montagmorgen? Ja, doch.
Genau. Und dann hieß es ja, in Kürze wird ein Nachfolger bereitgestellt und das dann einfach erst, keine Ahnung, ich glaube, es war am Ende Dienstagmittag.
Dienstagnachmittag ungefähr. Ja, doch, Dienstag 14 Uhr so, glaube ich.
Genau, da war dann die PK, kurz davor wurde es, glaube ich, bekannt gegeben, dass das dann erst passiert und halt einfach über die Medien dann nach außen gelangt, wer da alles wohl ein Kandidat war oder mit wem gesprochen wurde. Am Ende ist es müßig darüber, das zu diskutieren, was jetzt nachher wirklich der Plan war. Also ob es das ist, was Fabian und Lettau sagen, dass sie eben mit einigen gesprochen haben, aber am Ende Butcher klar die beste Lösung war. Oder ob eben, so wie beispielsweise Stöger das ja gesagt hat, dass er hätte sich das gut vorstellen können, etc. Und dass es dann irgendwann anderen Sachen gescheitert ist. Ja, weiß man am Ende nicht, was die Wahrheit ist. War auf jeden Fall dann natürlich auch schwierig für Letta und Fabian, das auf der Pressekonferenz irgendwie so zu sagen, dass dann auch alle sagen, jo, stimmt, finde ich super, was du sagst. Wird so gewesen sein. Aber nichtsdestotrotz war es unglücklich, dass man einfach so einen Zeitraum dann dazwischen hat, wenn man sagt, man veröffentlicht kurzfristig den Nachfolger.
Das definitiv. Also vor allem diese ganze Trainergeschichte passt halt davor auch ins Bild, was man so um die Wintertransferphase hatte, wo es immer hieß, man ist mit einem Spieler sehr weit und dann ist es auf den letzten Metern geplatzt und so, was ja jetzt wieder mit Stöger, wo es dann auch hieß, ja, man ist sehr weit mit ihm, irgendwie eine Einigung mit Stöger selber besteht schon, und dann ist es geplatzt wieder. Auf der anderen Seite, irgendwo, was halt für die Darstellung von Fabian und Lettau spricht, ist, dass Stöger ja selber gesagt hat, er fand das attraktiv, um sich wieder ins Gespräch zu bringen. Und da könnte ich mir halt vorstellen, dass wenn er das halt auch so irgendwie durchblicken lassen hat in den direkten Gesprächen mit Fabian und Lettau, dass dann beide gesagt haben, halt mal, also irgendwie ist er dann halt nicht so der richtige Mann. Wir wollen hier nicht jemanden haben, der sich wieder ins Gespräch bringt, sondern wir wollen halt jemanden haben, der den VfL in der Liga halten will. Und dann passt es halt schon dazu, dass man Butcher im Hinterkopf hatte, aber erstmal halt ihm da das jetzt nicht so anvertrauen, nicht anvertrauen wollte, sondern halt weiß, welche Aufgabe das ist und ihn vielleicht auch nicht verheizen will, gerade wenn er nächste Saison die U21 übernehmen soll. Und dann halt erstmal Gespräche mit anderen führen musste, um zu sehen, okay, wir nehmen vielleicht doch eher Butcher, der halt wirklich für die Aufgabe brennt und der am ehesten hier die Mannschaft nochmal mitreißen kann und ein emotionales Feuer entfachen kann.
Ja, und das fand ich, wie du gerade auch schon gesagt hast, er war eben auf der PK derjenige, der am souveränsten gewirkt hat, sage ich mal, und dem man auch klar danach abnehmen konnte, dass er wirklich Bock drauf hat und dass er auch alles dafür geben wird, den Spielern den Bock zurückzugeben, den mancher vielleicht nicht mehr so ganz auf den Platz gebracht hat. Und ja, insofern denke ich, ist das in Ordnung, mit ihm jetzt die letzten Spiele zu machen. Über sein erstes Spiel gegen Heidenheim werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen. Aber ja, ich glaube, natürlich hätte jetzt ein Externer auch nochmal einen ganz anderen Impuls reinbringen können, aber umgekehrt, Butcher kennt immerhin schon einige Spieler, ist so mit dem Verein und allem an sich vertraut, was ja auch ein Vorteil ist, hatte aber trotzdem, weil er ja eben nicht mehr Co-Trainer im Regelbetrieb bei den Profis war, jetzt auch nicht diese komplette Nähe. Sondern hat schon noch so eine kleine Distanz, sag ich mal, mit der er dann an die Sache rangehen kann.
Ja, absolut. Und ich denke dann schon, dass man das zusammen mit den Fans und vor allem Butchers Ideen, der hat es ja schon häufiger geschafft, dann irgendwo den VfL in solchen Situationen zu übernehmen und ein bisschen zu stabilisieren, dass man es dann schafft, da die Punkte einzufahren, die nötig sind. Es wird schwierig, gerade weil halt auch noch der frisch gebackene Meister Bayer Leverkusen auf dem Spielplan steht. Aber nichtsdestotrotz muss man jetzt einfach mit dieser Entscheidung leben. Es ist jetzt nicht die Bauchschmerzenentscheidung, die vielleicht irgendein anderer Trainer gewesen wäre, gerade eine externe Lösung. Und ich finde auch, du hast es ja gerade schon angesprochen, das Spiel gegen Heidenheim hat gezeigt, dass man da schon so ein, zwei Sachen sehen kann, wie es möglich wäre, gerade bei Heimspielen. Und ja, jetzt heißt es einfach wirklich erstmal alles ausblenden, was war, den Klassenerhalt eintüten und dann im Anschluss an die Saison wirklich das mal aufarbeiten, was da alles passiert ist, was da schiefgelaufen ist und das halt von vorne bis hinten zu machen. Angefangen bei der Kaderplanung, wo es ja auch dann schon die Vorwürfe gibt. Man hat das zu sehr auf diese Dreierkette ausgerichtet und sich zu wenig Variabilität in den Kader geholt und sich gerade seinen eigenen Stärken beraubt. Aber ja, das muss halt einfach alles einmal aufgearbeitet werden und dementsprechend dann auch Konsequenzen aus diesen Sachen gezogen werden.
Ja, genau. Und wie es dann ab Sommer weitergeht, wird noch früh genug diskutiert werden.
Genau, was auf jeden Fall im Sommer sein wird, unabhängig von der Liga, ist, dass dem VfL ein größerer Umbruch bevorsteht. Darüber wird jetzt auch schon mehrfach berichtet. Es kursieren Gerüchte in den verschiedenen Foren auf Social Media. Ein Gerücht war ja dann lange Zeit, was auch von den Medien dann thematisiert wurde, Osterhage zu Freiburg. Das wird jetzt vom Verein fix bekannt gegeben. Ich denke mal, der Zeitpunkt, klar, kann man so sagen, ist unglücklich, aber schlussendlich einfach alternativlos, dass Bochum und Freiburg das öffentlich machen, weil am Ende des Tages hat Osterhage den Wechsel ja schon bekannt gemacht.
Ja, also zumindest war es ein klares Indiz mit dem Like, was er da an, oder nee, mit dem Follow, was er da an den Freiburg Pressesprecher war es, glaube ich, auf Instagram verteilt hat. Ja. Also ich glaube auch, da jetzt sowieso die Gerüchte werden ja weitergegangen und jetzt weiß man klar, woran man ist. Er wird natürlich, das wird jetzt vor allem für ihn selber schwierig, weil jetzt einige Fans, die vielleicht vorher noch gesagt haben, ach, jetzt warten wir mal ab, die es jetzt definitiv wissen, ein bisschen kritischer auf seine Leistung schauen werden, denke ich schon. Aber umgekehrt gibt es einem ja auch so einen, ja, bisschen Freiheit in dem Sinne, dass alle wissen, woran sie sind. Und ich meine, er hat in der Pressemitteilung vom VfL gesagt, natürlich gehört es auch dazu, aber er hat gesagt, dass er sich voll auf den VfL konzentriert, hat selber auf Instagram geschrieben, es steht auch beim Freiburg in der Veröffentlichung, wie er da zitiert wird. Also, was soll er denn noch machen, um einem irgendwie zu vermitteln, dass er sich jetzt noch reinhauen wird? Natürlich muss er es jetzt auf den Platz auch bringen, aber alle, die jetzt schon schreiben, setzt den auf die Bank, verstehe ich nicht.
Nee, also jetzt gerade nach dem Spiel gegen Heidenheim, laut Backhaus, war ja davor schon der Wechsel fix. Kann man eigentlich sagen, dass Osterhage da eine gute Leistung gebracht hat. Das Köln-Spiel war dann ja das, was die Diskussion aufgebracht hat, von wegen, die Spieler sind nicht mit dem Kopf bei der Sache. Ich denke, das Heidenheim-Spiel hat da jetzt eigentlich ein anderes Gesicht gezeigt. Also ein Stöger bringt ja dann schon jetzt seit längerem wieder Leistung. Asano war gegen Heidenheim auch sehr engagiert, mit viel Pech im Abschluss. Und einem Po von Masovic im Weg. Und eine Osterhage hat auch gute Leistung gebracht. Also kopftechnisch kann man jetzt da das eigentlich nicht vorwerfen. Dementsprechend mal gucken, wie es halt jetzt weitergeht. Und vielleicht ist das halt dann auch eben dieser Butcher-Effekt und der neue Trainer-Effekt, dass die Mannschaft dann nochmal ein bisschen diese paar Prozent wieder rauskitzeln kann, die sie jetzt halt unter Letsch nicht mehr rauskitzeln konnte. Das wurde ja auch schon mal im Podcast thematisiert, diese ganz klare Kopfsache, dass der Kopf jetzt einfach ein bisschen freier ist und deswegen es so gewirkt hat, als ob die Spieler mit dem ganzen Gedanken woanders wären.
Also, ich weiß nicht, wollen wir jetzt schon ins Spiel reingehen oder noch kurz über die Veranstaltung von letzten Mittwoch sprechen?
Lass uns einmal kurz die anschneiden. Das ist ja schon häufiger thematisiert worden, der Stadionausbau. Ich denke mal, das, was jetzt neu dazugekommen ist, sind die Bilder, die man auf Social Media sehen konnte und auf den Pressemitteilungen des Vereins. Und die haben eigentlich einen sehr interessanten Eindruck gemacht. Ich bin halt mal gespannt, wie es dann schlussendlich umgesetzt wird. Was dann wegkommt rund ums Stadion und was dann genau, wie das verändert wird und wie es modernisiert aussieht.
Genau, ja, also ich denke, wir müssen jetzt irgendwie nicht im Detail die Pläne erläutern. Dass diejenigen, die es interessiert, haben sich eh schon schlau gemacht. Wurde ja, wie du gerade schon gesagt hast, auch genug drüber geschrieben. Das ist dann eher so ein bisschen Meinung reinbringen. Also ich finde die Pläne gut. Ich meine, mit der Erstliga-Brille ist natürlich schade, dass man das Stadion nicht noch irgendwie ein bisschen mehr erweitern kann an der Stelle. Umgekehrt finde ich es auch gut, dass wir an der Stelle bleiben. Und so die Änderungen, die da so beschrieben werden, kann ich mir durchaus gut vorstellen. Vor allem ist es ja auch wichtig, den Gästebereich, das stand da ja, glaube ich, auch irgendwo so drin, dass man entsprechend die Sektoren da ein bisschen flexibler aufteilt, um eine bessere Auslastung zu erreichen, dass wir nicht total oft da auf ganz viele leere Sitzplätze gegenüber von Ostkurve gucken, sondern dass man das entsprechend dann auch noch an Heimfans verkaufen kann, falls die Nachfrage beim Gastverein nicht so hoch ist. Das ist, denke ich, schon eine sehr wichtige Neuerung dann auch für den Verein. Und ja, alle weiteren Themen mit einer eigenen Spieltagskabine etc. Machen halt auch nur Sinn, wenn man sich da noch ein bisschen professioneller aufstellen will.
Absolut. Und ja, mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Deswegen lass uns auf das Spiel gegen Heidenheim gucken, was ja, wie schon gesagt, das erste Spiel von Butcher war. Und die Bilanz von Bochum gegen Heidenheim ist eigentlich ganz gut. War vom Spiel gut, hat sich jetzt nach dem Spiel auch nicht verbessert. Wie siehst du das Spiel? Du warst ja im Stadion, hast es da geguckt. Ich habe es so halb am Anfang und zum Ende hin ein bisschen mehr auf Sky verfolgt. Ich persönlich fand, man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft sehr gewillt war, da was zu zeigen und auf jeden Fall auch stabiler stand und offensiv vor allem ein bisschen mehr im Plan hatte.
Ja, also ich finde die größte Änderung, die mir aufgefallen ist, ich meine, machen wir noch kurz den Schwung zur Aufstellung. Da war jetzt erstmal keine Überraschung dabei. Da waren vielleicht eher Leute überrascht, dass, ich sag mal, so wenig irgendwie sich getan hat. Hätten vielleicht mit einer bisschen mehr Reaktion irgendwie vom Trainer und Veränderungen in der Mannschaft gerechnet jetzt, mit dem neuen Trainer. Zeigt vielleicht aber auch umgekehrt, was jetzt halt aktuell wirklich so qualitativ irgendwie unsere beste 11 oder so die besten 12, 13 Spieler sind und dass da eben nicht viel Spielraum ist. Aber ich fand die größte Änderung, die man gesehen hat, war einfach der Spielaufbau, der aus meiner Sicht anders war. Die Innenverteidiger haben ja häufiger den Ball hin und her gespielt. Ich meine, das gab es auch unter Letsch, aber in der Regel war unter Letsch dann der Ablauf, irgendwann kommt der Pass zu Riemann und Riemann prügelt ihn lang. Das gab es vereinzelt auch in diesem Spiel. Aber total oft wurde dann irgendwann ein Innenverteidiger freigespielt und sowohl Masovic als auch Schlotterbeck haben dann halt auch mal wirklich den Weg mit dem Ball gesucht, sind ein Stück nach vorne reingedribbelt und haben dann den Ball nach vorne in die Tiefe gespielt. Da ist dann auch mit einer der ersten gefährlicheren Abschlüsse, den wir hatten, beziehungsweise sagen wir gefährliche Chancen, der Abschluss von Asano war nicht gefährlich, raus entstanden durch den Pass von Masovic. Wie gewollt der genauso war, kann man sich auch drüber streiten. Sah ein bisschen holprig aus. Aber ich fand, das hat zumindest auf mich deutlich so gewirkt, als hätte die Mannschaft da kleinen Auftrag bekommen, das Ganze von hinten ein bisschen flacher, ein bisschen überlegter rauszuspielen. Und ich finde, das hat man auch gesehen.
Gebe ich dir recht, das hast du mir dann in der Halbzeit auch geschrieben und da habe ich dann auch nochmal danach drauf geachtet. Also es war auf jeden Fall so. Ich denke auch gerade gegen Heidenheim genau der richtige Ansatz, um da dumme Ballverluste zu vermeiden. Ich meine, muss man dann ja auch leider sagen, man hat dann irgendwo gesehen, wo es dahin führt, wenn man wieder in dieses alte, okay, hier Ball zu Riemann, Riemann schlägt den langen Muster verfällt. Daraus ist dann ja das 1-0 entstanden. Birgt natürlich ein Risiko, wenn die Innenverteidiger auch mal andribbeln. Aber auf der anderen Seite hast du dann auch Chancen, wie du gesagt hast. Die eine von Asano war ja mit die erste eigentlich im Spiel. Und auch so wirkte das Ganze dann doch deutlich strukturierter. Und ich hatte auch das Gefühl, dass deutlich mehr über die Außen dann halt gespielt wurde, um irgendwie Flanken in den Strafraum zu bringen oder halt so nochmal Freiräume zu suchen.
Ja, was mir in der ersten Halbzeit dann auch aufgefallen ist, in der zweiten nicht mehr so sehr, wurde er ja dann irgendwann auch runtergenommen. Bero ist halt einfach leider kein Flügelspieler. Also in den Momenten, wo er dann defensiv gefordert ist, macht das gut, auch mit zurücklaufen etc. Aber es war einfach so oft, dass dann irgendwie ein Pass oder was weiß ich von ihm zu ihm, wie auch immer, einfach nicht gelungen ist, weil ihm da irgendwie, weiß nicht, technisch die Qualität fehlt oder das Gefühl für die Situation. Keine Ahnung. In dem Fall war das schade, weil dann ein paar Szenen waren, die man durchaus noch hätte besser ausspielen können.
100%. Also da frage ich mich auch, warum Butcher das halt weiter durchzieht, weil vermutlich, weil es halt nicht so wirklich die Flügelspieler im Kader gibt. Jimmy halt eben verletzt. Deswegen geht man dann mit Bero, wobei ich halt sagen würde, dann halt eher Daschner, der nochmal die technischen Qualitäten eher hat. Vielleicht ist das eine Lehre, die jetzt Butcher aus dem Spiel zieht, um da halt auch Bero vielleicht einen nach hinten zieht oder als Option wieder fürs Mittelfeld sieht und guckt, dass er vorne in der Offensive eher einen Flügelspieler dann dahinstellt, der auch wirklich zum Spiel dann des VfL da passt. Aber ja, stimme ich dir voll und ganz zu, ist aber auch was, was sich so ein bisschen durch die Saison zieht und halt eben auch die Fehler, die Letsch gemacht hat oder was Letsch immer wieder gemacht hat. Wir haben ja auch häufig dann darüber gesprochen, dass Bero nicht nur was Pässe angeht, da eher mangelhaft Qualität hat, sondern auch was die Abschlüsse angeht. Also er hatte ja mehrere hundertprozentige, die er dann nicht nutzt. Und dementsprechend auch einfach, um den Spieler nicht zu verunsichern, ist es wichtig, ihn auf seiner besten Position spielen zu lassen.
Ja, was ich finde, also was auch eine Änderung war, ich meine, man könnte es jetzt, müsste es jetzt wahrscheinlich das Gefühl, was ich da habe, vielleicht auch nochmal irgendwie mit einer Heatmap belegen, aber Stöger hat halt ein Stück offensiver gespielt. Also der hat natürlich unter Letsch auch viele Läufe vorne gemacht, hat auch zuletzt in einigen Spielen dann da neben Stürmer so den Anläufer gespielt, aber hat eben auch oft den Ball sich tief geholt und dann auch lange Bälle von hinten rausgespielt. Und ich finde, man hat also gerade in der ersten Halbzeit auch gesehen, dass Stöger dann häufiger weiter vorne geblieben ist und dass eher so ein 4-2-3-1 war, wo es vorher dann teilweise eher einen 4-3-3 oder auch mal andere Ausstellungen unter Letsch waren. Keine Ahnung, ob du das auch irgendwie so wahrgenommen hast oder ob es jetzt nur ein Gefühl von mir ist, aber mir kam es so vor, als hätte Stöger auch den Auftrag bekommen, ein bisschen weiter vorne zu bleiben, um dann da anspielbereit zu sein und dann entscheidende Pässe weiter verteilen zu können.
Ja, es war auf jeden Fall ein 4-2-3-1. Da gebe ich dir recht. Wie das jetzt mit Stögers Rolle ist, kann ich dir gar nicht genau sagen. Da müsste man wirklich mal die Heatmaps besser vergleichen können, als jetzt einmal so einen schnellen Blick bei SofaScore drauf zu werfen. Aber ja, er ist auf jeden Fall ein bisschen offensiver in Erscheinung getreten, was mir bei Stöger immer auffällt. Er lässt sich halt sehr nach links fallen vorne. Beziehungsweise tritt da in Erscheinung, was ja logisch ist, aufgrund seines starken linken Fußes, dass er dann den Ball reinbringen kann. Und da war er jetzt auf jeden Fall deutlich präsenter nochmal im letzten Spiel, was dann aber halt auch wirklich an dem 4-2-3-1 liegen könnte, dass er da mehr Freiheiten in der Offensive hatte und sich nicht so auf die Defensivarbeit fokussieren musste. Vielleicht hat einfach da dann auch Bero das eben übernommen, dass Bero nach hinten mitläuft und Stöger vorne bleiben kann.
Ja, das stimmt. Vielleicht war das auch ein bisschen, ich sag mal so, vielleicht ist es auch ein bisschen unfair, dann jetzt für einen Bero oder vielleicht auch schwieriger, gut in Erscheinung zu treten, wenn du halt auf dem Flügel bist, der sowieso vernachlässigt wird. Weil halt Stöger und ja auch mit Bernardo, Schlotterbeck etc., wir haben einfach einige gute Linksfüße, die dann da irgendwie den Ball sich hin und her spielen, ne? Und dann über links was kreieren. Aber ja, ich glaube, der Gesamteindruck, dass Bero vorne relativ harmlos ist, den würde ja auch fast jeder so bestätigen.
Ja, deswegen da auf jeden Fall, wenn man die Liga hält, auf jeden Fall ein Punkt, an dem man arbeiten muss und den man irgendwie im Kader verbessern muss. Aber ansonsten zum Spiel ein bisschen mehr. Die erste Halbzeit war ja eigentlich dann geprägt von doch einem sehr stabilen Spiel vom VfL. Irgendwann wurde Heidenheim dann stärker, gab ja dann die Chance von Kleindienst, wo man eigentlich mit Glück sagen kann, dass er mit dem Kopf hingeht. Ich glaube, wenn er da die Innenseite hinhält, kommt er mit ein bisschen mehr Druck aufs Tor und ist schwieriger für Riemann zu halten. Dementsprechend relativ viel Glück da gehabt. Dann aber im weiteren Verlauf kam Heidenheim immer mehr in Erscheinung und trifft dann ja auch schlussendlich durch Beste, was dann ja zurückgenommen wird durch das Handspiel von Beste, aber auch ein paar Schockmomente, wo man dann nochmal gesehen hat, so ganz 100% stabil ist ja auch logisch, wirkte es noch nicht.
Ja, ist halt auch schwierig, ne, so den Schalter komplett umzulegen in so einem Spiel. Wir hatten ja natürlich dann ein bisschen Glück mit dem VAR, wobei die Szene, der dann auch relativ klar war, insofern, der Schiri wurde ja auch gar nicht rausgeschickt, sondern das wurde ihm ja dann aufs Ohr gegeben, dass das entsprechend richtig ein ordentliches Handspiel ist und deswegen auch klar zurückgenommen werden muss. Hatten wir an der Stelle schon Glück. Gerade weil es ja auch, also so richtig dämlich aus einer eigenen Ecke, ne? Wir hatten, ich glaube, in der ersten Halbzeit haben wir ja, also Freinheim hat sehr viel gefoult, fand ich. Auch wenn der Schiri dann mit den gelben Karten irgendwie bei uns losgelegt hat. Hatten wir einige gefährliche Freistoß- und Standardsituationen, die dann in Summe doch im Schnitt zu harmlos waren. Ich meine, am Ende macht Stöger dann die Vorlage zum 1-1. Insofern kann man jetzt auch nicht sagen, der schießt ja nur schlechte Standards. Ist auch Quatsch. Hat auch oft genug in den letzten Spielen. Wenn es dann mal ein Tor gab, war es auch irgendwie ein Standard, wo er dran beteiligt war. Aber ja, ich finde, da könnte man einfach noch mehr rausholen und dass man dann aus einer eigenen Ecke, meines Wissens, dann diese Szene gegen sich bekommt, das darf halt eigentlich auch nicht passieren, ne?
Ja, gerade bei einer Kontermannschaft wie Darmstadt, wo du weißt, die haben halt
Heiner.
mit dem Heinheim, ja, mit haben ja halt mit dem Dingschi einen schnellen Spieler vorne und auch mit dem Beste dann nicht so schlechten anderen Offensivspieler. Dementsprechend war das dann sehr amateurhaft, würde ich sagen, das Auftreten. Und kann man froh sein, dass es zurückgenommen wurde, dass man mit einem 0-0 in die Halbzeit geht. Und danach ging es ja eigentlich recht wild los, würde ich mal behaupten, für den VfL nach der Halbzeit. Man war dann doch irgendwie die aktivere Mannschaft und hat sich ein bisschen mehr Chancen erspielt. Also ich glaube, in der 48. Minute ist halt dann eben der Schuss, wo Asano Masovic trifft. Und wenn man sich das in der Wiederholung anguckt, würde ich mal behaupten, der passt dann eigentlich ganz gut ins linke Untereck rein. Und danach geht's ja auch weiter, also wieder Chancen von Asano, dann auch in der 61. wieder Asano und in der 63. trifft dann Asano, wird dann aber halt auch vom VAR zurückgenommen, weil Lucia mit dem Ellbogen reingeht. Das war ja, das Tor war direkt vor der Ostkurve, hat man das da irgendwie wahrgenommen, dass das eine kritische Situation war und Lucia vielleicht ein bisschen ungestüm da rein ist?
Nee, das Einzige, was ich wahrgenommen habe, war halt, dass der Heinheimer da rumlag. Während wir gejubelt haben. Hab auch schön eine ordentliche Bierdusche mitgenommen.
Freut man sich ja erstmal.
Ja, ist halt immer, auch wenn es so 16 Minuten ist, halt auch nach einer Halbzeit, ist gefährlich, ne? War man in dem Moment ja auch scheißegal, weil man sich so sehr freut und wenn man dann vom VAR zurückgepfiffen wird und dann umsonst gefühlt den ganzen Oberkörper nass hat, denkt man sich auch so, ja, scheiße, war jetzt nicht nötig. Ja, aber war schon korrekt, dass es zurückgenommen wurde, ne? Ich glaube, ja, Toto muss da eigentlich gar nicht so hingehen und kriegt den Kopfball trotzdem. Es ist ärgerlich im Nachhinein.
Ja, ich glaube auch nicht, dass er es absichtlich gemacht hat, ne? Es ist halt die Bewegung, aber es ist faul am Ende, was halt ärgerlich ist. Und das wäre halt gerade dann wirklich so ein Tor gewesen, wo du sagst, okay, jetzt belohnt man sich für eine gute Phase, für eine gute Anfangsphase in die zweite Hälfte. Asano belohnt sich mit dem Tor nach vielen unglücklichen Abschlüssen. Und wäre wahrscheinlich dieses Tor gewesen, was dann den Aufwind gegeben hat, hätte. Stattdessen ist dann halt dann eben in der 81. Minute, also ein paar Minuten später, beziehungsweise ein paar viele Minuten später, dieses kuriose Eigentor von Schlotterbeck, wo eben Riemann den Ball rausschlägt, der abgefangen wird und Traoré reinflankt. Ich habe es mir nochmal in der Wiederholung angeguckt. Schlotterbeck rutscht vorher aus. Also liegt auf dem Boden, steht wieder auf. Und dann ist es halt einfach das Kacktor des Monats.
Ja. Also, ich weiß immer noch nicht, wie der reingegangen ist. Aus der Entfernung, aus der Ostkurve, dachte ich erst, oder hab mich erst gewundert, warum Riemann da nicht hingeht, weil es wirklich so aussah, als würde der Ball halt ultra langsam reingehen und als hätte Riemann da eigentlich, wenn er einfach hingeht, kann er ihn locker fangen oder so. In der Wiederholung muss man auch schon aussagen, der hat er halt auch keine Karte. Keine Chance und da rechnest du dich auch nicht mit so einem Ding. Sehr bitter, dass Kevin das Ding da so reinrutscht. Ganz, ganz, ganz komische Szene. Was mich in der Szene aber vorher gestört hat, was vielleicht aber auch daran lag, dass Riemann den Ball einfach zu schnell rausgeprügelt hat. Am Ende ist Bernardo ja auf der Seite und muss im Prinzip gegen zwei Spieler verteidigen, weil Asano nicht mit zurückrennt. Ich meine, gut, 81 Minute, Asano war auch relativ platt, hat sich auch viel reingehauen. Hätte man dann vielleicht schon eher auswechseln müssen. Aber das, ja, hat mich einfach sehr gestört, dass er da nicht hinterhergegangen ist. Und dann muss halt Bernardo gegen zwei Leute verteidigen. Ich meine, am Ende die Flanke war sehr harmlos. Aber ich weiß nicht, wenn Bernardo da Unterstützung bekommen hätte beim Verteidigen, dann wäre die Flanke vielleicht auch gar nicht so reingekommen. Ne?
Ja, also ich denke mal wirklich, das war gerade, weil es so ein Umschaltmoment war, wo man eigentlich denkt, okay, Riemann, der haut den Ball da jetzt hinten raus und dann geht's in die Offensive. Da wird dann nicht so damit gerechnet, dass man nach hinten gehen muss. Dann eben halt auch 81. Minute. War dann recht unglücklich. Klar, wenn es gedoppelt wird, dann kommt die Flanke so wahrscheinlich nicht. Das ist aber halt der Anfang der Fehlerkette. Also du kannst die Flanke, so wie Schlotterbeck, die dann halt ins eigene Tor buxiert, ist es absolut, ja, das ist so das Ende der Fehlerkette. Was ich mich halt frage, wenn jetzt der Ball nicht ins Tor ist, ich habe das nicht komplett im Kopf, ob es dann Elfmeter gegeben hätte, weil er hat den ja schon mit der Hand berührt und die Hand war dann abgespreizt und so nach oben, ob es dann den Elfmeterpfiff gegeben hätte und man so oder so quasi, sagen wir, der Elfmeter wäre reingegangen, ein Gegentor bekommen hätte.
Dafür habe ich die Szene gerade nicht gut genug vor Augen und weiß ja nicht, wie exakt das Regelwerk da ist, aber ja, das ist natürlich auch noch die Krönung gewesen, so ein Elfer zu verursachen. Hätte auch zu uns gepasst.
Genau, ja, passt so ein bisschen zur Situation. Und dann denkt man sich halt, ja, okay, so wie die letzten Spiele verlaufen sind, ist das vielleicht jetzt nicht so top. Und man hat es auch ein bisschen gemerkt, dass sie sehr angenockt wirkten, die Spieler. Ein bisschen überrascht waren, weil man war ja klar vorher die bessere Mannschaft. Heidenheim hat in der zweiten Hälfte dann nicht mehr so die Chancen gehabt, die sie in der ersten Hälfte hatten. Und trotzdem ist es dann ja so, in der 90. Minute der Eckball und diesmal macht man selber den Ausgleich und Schlotti trifft halt wieder. Ist halt, also, das Einzige, was mich an der Szene stört, ist aber Meckern auf hohem Niveau, ist, dass Schlotti das dann erstmal so ausgiebig bejubelt, wo ich mir halt sofort gedacht habe, ja, gut, Ausgleich, schön, aber bringt uns nichts. Mainz gewinnt halt gerade gegen Hoffenheim. Wir brauchen den Sieg, um Mainz weiter auf Abstand zu halten.
Ja, das stimmt. Habe ich, glaube ich, auch einen kleinen Moment gedacht. Umgekehrt, wahrscheinlich war es bei ihm ein. Also, wahrscheinlich, wenn er vorher nicht das Eigentor macht, sondern das Tor jemand anders, einfach ein Heidenheimer schießt oder so, dann ist es weniger so ein bisschen, ich sag mal, die persönliche Erlösung für ihn, dieser Ausgleich, den er schießt. Und dann feiert das vielleicht nicht so. Also, ich kann mir vorstellen, dass er einfach da gerade froh war, dass er den eigenen Fehler wieder ausbügeln konnte. Und das dann deswegen einfach ich sag mal, fast aus Reflex dann angefangen hat, da ein bisschen mehr zu jubeln, aber es war jetzt auch nicht unendlich lang. Und ja, ich glaube, kann man ihm jetzt keinen großen Vorwurf machen. Wenn er sich das selber nochmal anschaut, wird er vielleicht auch sagen, okay, hätte ich jetzt auch schneller das Spiel weiter fortsetzen können. Aber gut, ist passiert. Und ob wir jetzt, wenn wir 20 Sekunden länger gespielt hätten, das zweite Tor wirklich noch gemacht hätten, weiß ich jetzt auch nicht. So gefährlich sind wir dann vorne leider einfach nicht.
Ja, also das Ganze, also das Spiel, die Punkte wurden vorher schon verloren, wo man halt nicht so wirklich seine Chancen genutzt hat. Man hat aber gesehen, dass man sich Chancen erarbeiten kann und es wirkte ein bisschen mehr nach einem Plan, anders als das, was man unter Letsch gesehen hat. Und jetzt muss man die positiven Dinge des Spiels mitnehmen, irgendwie die negativen Dinge halt nochmal weiter dran schrauben, den Spielern mehr Selbstvertrauen einheimsen und jetzt halt das wichtige Spiel gegen Wolfsburg mitnehmen. Auf das wir jetzt gleich einmal kurz zu sprechen kommen. Also das ist ja jetzt auch nochmal ein Abstiegsduell, ne? Wolfsburg direkt vor uns, ein Punkt vor uns. Das wird dann jetzt auch nochmal als das Spiel angekündigt, weil du damit halt nochmal eine weitere Mannschaft hinter dich bringen könntest, was eben im Endspurt einfach wichtig ist. Und ja, ansonsten zum Spiel gegen Heidenheim hätte ich persönlich nichts mehr, außer noch den Man of the Match.
Genau.
Der ist von deiner Seite aus.
Ja, ein bisschen mit Humor zu genießen. Schlotterbeck, der Doppelpacker, hat ein bisschen Twist ins Spiel reingebracht. Ja, hätte er sich das erste Tor gespart, wären wir, glaube ich, alle ein Stück glücklicher. Aber ja, gut, dass er einen Ausgleich gemacht hat.
Ja, ich wollte ein bisschen noch mal ein bisschen kontroverser sein und gehe mit Asano. Hat natürlich seine Chancen nicht genutzt, aber war enorm engagiert. Hat auch da nochmal verdeutlicht, der ist mit dem Kopf nicht woanders, sondern haut sich da rein für den Verein und möchte, dass Bochum drin bleibt. Und für mich einfach der aktivste Spieler auf dem Platz, der da irgendwie vorne für viel Wirbel gesorgt hat und sich halt leider nicht mit einem Tor belohnen konnte, aber hoffentlich halt diesen Elan und diese Energie mit ins Spiel gegen Wolfsburg nimmt.
Ja, hoffen wir es mal. Wäre mal wieder an der Zeit, dass er knipst.
Genau, ja, gegen Wolfsburg kann es vielleicht soweit sein. Der VfL Wolfsburg ja auch mit dem Trainerwechsel. Vorher Niko Kovac an der Seitenlinie, dann seit dem Spiel gegen Bremen Ralf Hasenhüttl, der dann auch da direkt seinen ersten Sieg auswärts bei Werder Bremen eingefahren hat. 0-2 haben sie gewonnen, die Wolfsburger. Da dachte man sich dann auch, okay, ja, vielleicht geht es dann jetzt doch da irgendwie ein bisschen mehr bergauf. Seitdem gab es beim VfL aber einfach zwei Niederlagen gegen Gladbach, was dann eher so eine Niederlage ist, wo du sagst, jo, Gladbach auch nicht so gut in Form. Und dann halt auch gegen Leipzig ein 3-0. Leipzig natürlich Nonplusultra. Gegen Gladbach war man in Führung, danach schlecht und jetzt gegen Leipzig 3-0. Verloren in Leipzig. Ansonsten zu Hause ist Wolfsburg, wenn ich das jetzt hier gerade sehe, seit einer ganz schön langen Zeit, seit letztem Jahr, seit dem 25. November, ohne Sieg. Also seit dem 25. November 2023, da hat man gegen Leipzig gewonnen. Ansonsten ist man ohne Sieg in der heimischen Volkswagen Arena. Ja, es ist wieder so ein Spiel, wo du sagst, ja, eigentlich spricht es ja dann doch für den VfL, wo man vielleicht noch den Trainereffekt mitnehmen könnte. Schauen wir mal, was wird.
Was wird, was wird. Naja, ich hoffe einfach, dass wir vielleicht unsere Auswärts-Legasthenie ablegen und dass Butcher es auch schafft, die Jungs entsprechend auf den Rasen zu schicken. Dann ist das ein ganz wichtiges Duell. Ich meine, wir haben mit Wolfsburg, wir haben Union noch. Werder am letzten Spieltag, da haben wir theoretisch genau die drei, die gerade vor uns stehen, noch alle als Auswärtsspiele, wo man jeweils immer die Chance hat. Gut, Bremen ist jetzt aktuell 4 Punkte vor uns, aber ja auch nicht gut unterwegs. Je nachdem, wenn wir noch 1, 2 Punkte holen, wo man dann jeweils immer die Chance hätte, eventuell das Team, gegen das man spielt, hinter sich zu schmeißen. Und ich glaube fast, dass man darüber realistischer noch irgendwie den 15. Platz sichern kann, als darauf zu hoffen, dass Mainz nicht an einem vorbeizieht. Die sind einfach zu gut gerade unterwegs. Und ich glaube, da kommt es jetzt wirklich auf diese Duelle an. Starten mit Wolfsburg, wo man einfach wirklich die Chance hat, ein Team hinter sich zu bringen, was dann einfach aufgrund des Kaders und der Erwartungen, die es da so gibt, prinzipiell natürlich auch die Möglichkeit hat, noch wieder da rauszukommen. Aber die sind natürlich alle noch ein Stück nervöser, wenn sie auf dem 16. oder 15. sind, als man selber, weil man es halt kennt und die eben nicht damit rechnen.
Absolut. Und ich denke, was dann halt auch noch bei Wolfsburg mit reinspielt, ist eben dieser Trainerwechsel. Also man spricht ja immer dann vom neuen Trainereffekt. Und für die ist das dann jetzt wahrscheinlich das Spiel, wo man sagt, okay, das musst du jetzt halt gewinnen, um dann irgendwie nochmal da unten rauszukommen. Und sonst sitzen die in der Situation, in der wir nach dem Spiel gegen Köln so ein bisschen mental waren, dass du dir denkst, oh, scheiße, jetzt sind wir unten drin. Vielleicht Mainz, ich habe gerade nicht genau im Kopf, gegen wen die spielen am nächsten Spieltag, aber die könnten ja rein theoretisch auch noch an Wolfsburg vorbeiziehen. Und dann sitzen die auf einmal auf dem Relegationsplatz, haben einen neuen Trainer und trotzdem brennt der Baum. Also eigentlich das, was der neue Trainer ja bringen soll, die Ruhe rund um den Verein, das muss man jetzt, also das könnte man dann bei Wolfsburg wieder ein bisschen anzünden und das Ganze ein bisschen brennen lassen. Das ist ja jetzt auch sowieso Unruhe weiterhin da. Schäfer ist ja auch jetzt entlassen worden, beziehungsweise geht zu Leipzig, was dann nochmal ein bisschen zu viel Diskussionen gesorgt hat im Umfeld. Also ganz ruhig fährt der Verein dann trotzdem nicht und das könnte die dann nochmal ein bisschen weiter unten reinschubsen. Und zudem, wie du gesagt hast, danach halt das Spiel gegen Hoffenheim und dann Union, wo du noch eine Mannschaft hinter dich bringen kannst, was auch für mich der Weg ist, um die Klasse zu halten und nicht irgendwie darüber, dass man hofft, dass Mainz einbricht, weil ich glaube, auch wie du absolut recht hast, die sind jetzt viel zu formstark und haben sich dann in Lauf gespielt.
Ja, deswegen, also Mainz kommt wirklich mit 7 Meilenstiefeln, ja, auch der, ich meine, du bist im Stadion, siehst, Hoffenheim führt 1-0, Mainz, denkst du, ja, okay, gut, Mainz verliert und dann gewinnen die noch 4-1, ne? Also, ich meine, das macht Hoffnung auf unser Heimspiel gegen Hoffenheim, aber trotzdem, die sind einfach, muss man sagen, die haben die Spur wiedergefunden, oder überhaupt mal in die Spur reingefunden und ich glaube, es zählt wirklich, jetzt die anderen Teams hinter sich zu lassen. Und in Wolfsburg ist durchaus was möglich aktuell.
Definitiv. Ja, die Heimstatistik von Wolfsburg habe ich ja gerade schon gesagt. Und es geht, glaube ich, halt wirklich einfach darum, so viele Teams wie möglich zwischen sich und den Relegationsplatz zu bringen, um dann auch Köln natürlich noch auf Abstand zu halten. Wobei Köln, die spielen ja auch noch mal, meine ich, im direkten Duell gegen Mainz. Am nächsten Spieltag spielen die ja erstmal gegen Darmstadt. Mal gucken, ob die sich da auch so doof anstellen wie wir. Danach spielt Köln dann gegen Mainz. Also da haben sie die 2 Abstiegsduelle. Ansonsten hat Köln noch Freiburg. Relativ, ja, bis auf Mainz würde ich sagen, okayes Auswärtsprogramm. Union ist da auch noch mit drin. Also viele direkte Duelle unten im Abstiegskampf. Und am 34. Spieltag spielt Köln gegen Heidenheim, für die es dann wahrscheinlich um nichts mehr geht. Dementsprechend für mich eigentlich auch das einfachste Programm von allen da unten. Klar, Freiburg kämpft noch irgendwo um Europa, aber ansonsten viele Vereine, die im Abstiegskampf sind, Union können, also ja, muss man schauen, wie es da weitergeht. Aber einfach selber die Punkte sammeln, jetzt gegen Wolfsburg gewinnen Und dann, ich glaube, wenn man gegen Wolfsburg gewinnt, herrscht rund um den Verein auch dann wieder mehr die Zuversicht, dass man die Klasse hält.
Ja, aber gut, dafür müssen wir es erstmal wieder schaffen zu gewinnen. Ich denke, bezüglich Aufstellung kann man jetzt nicht viel zu sagen. Ich denke, es wird sich wahrscheinlich wieder nicht viel tun. Dass er jetzt plötzlich alles umschmeißt, ist ja nach der an sich guten Leistung gegen Heidenheim auch nicht zu erwarten. Vielleicht kommt Jimmy zurück. Der ist dann sicherlich ein Kandidat. Ansonsten, ja, glaube ich, wird er da eigentlich keinen jetzt irgendwie absägen nach dem Spiel, ne?
Nee, geh ich mit. Also vielleicht auch Öhrmann, aber Paslak macht das ja eigentlich auch recht gut. Wobei man hier natürlich nochmal aufpassen muss, wen Wolfsburg da auf den Außen hat mit Riedel Baku. Da wäre vielleicht ein Öhrmann, der körperlich ein bisschen stabiler ist, der bessere Fit. Aber ja, auf jeden Fall denke ich, gibt es auch nicht einen großen Grund, da die Aufstellung zu ändern. Dann, ansonsten, wenn es für dich für das Spiel gegen Wolfsburg nicht mehr viel gibt, würde ich einfach sagen, dass wir uns in der nächsten Folge hören, nach dem Spiel mit hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich sehr guter Laune.
Genau, ja, da können wir einen großen Schritt tun. Auswärts immer schwierig, aber wir hoffen das Beste, hilft ja alles nichts. Und vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Bis zum nächsten Mal.
Ja, eine Sache noch, auswärts ist immer schwierig, hast du gesagt, gerade bei Wolfsburg. Ich glaube, der letzte VfL-Sieg beim VfL Wolfsburg liegt in der Szczesnak-Zeit. Also sehr weit hinten und
Ich
mal
nehme
gucken.
an, nicht der zweiten.
Nee, dementsprechend mal gucken, ob man das dann jetzt nochmal aufpolieren kann, die Statistik.
Ja, irgendwann müssen wir mal wieder da gewinnen. Insofern, warum nicht jetzt?
Genau. Gut, dann ansonsten, wie du schon gesagt hast, wir hören uns wieder beim nächsten Mal und auf Wiederhören.
Bis dann. Ciao, ciao.